Wie immer erstmal eine Wiederholung über die alten Slides. Also ich werde darüber relativ schnell hinweggehen. Ich erwarte eigentlich, dass Sie Fragen haben. Ja, und jetzt ist die Gelegenheit, die zu stellen. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diskutieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Sie die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Und ich kann sehr gut verstehen, dass, wenn das Ganze Ihnen voraus vorbeirauscht, dass Sie dann die Fragen noch nicht wirklich formulieren können. Deswegen würde ich gerne haben, dass Sie sich nach der Vorlesung, in der Nachbereitung, die Slides oder etwaige Aufschriebe oder vielleicht das Buch nochmal angucken und für sich Fragen formulieren. Das ist das Wichtigste an einer Präsenzveranstaltung, meiner Ansicht nach. Weniger, dass ich Ihnen irgendetwas vorlese, was Sie auch sonst in dem Buch finden können, sondern eher, dass wir miteinander diskutieren können. Okay, es ging darum im Wesentlichen immer noch Einführung, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Und es gibt irgendwie zwei Arten, künstliche Intelligenz zu betreiben. Einmal mit statistischen Methoden über Maschinenlernen und die andere ist über symbolische Methoden, also über Methoden, wo vorausgesetzt wird, dass wir in unseren Gehirnen und deswegen auch in unseren Maschinen Objekte haben, die wir Symbole nennen, die irgendwie für Konzepte in der realen Welt stehen. Ja, so etwas wie das Konzept Stuhl, da steht für Dinge like, wie dieses hier, ja, und mit denen wird dann manipuliert in der symbolischen KI. In der subsymbolischen KI sagt man, ach, das ist alles Quatsch, wer hat schon Symbole, ja, wir sehen irgendetwas durch unsere Augen und das verarbeiten wir irgendwie und irgendwann machen wir dann was Hübsches und dann nennen wir das auch KI. Ja, diese beiden Strömungen gibt es einerseits und zum anderen gibt es diese so ein bisschen so eine Idee, einen Unterschied in der Idee, wie man künstliche Intelligenz machen will. Es gibt einerseits die Leute, die sagen, prima, wir lösen ein Problem, was man allgemein als intelligenzbehaftet versteht. Ja, Schach spielen, Go spielen, selbstfahrendes Auto, Roboter, alle so ein Krempel. Und die machen wir, die lösen wir, wie auch immer wir das können. Ja, entweder durch massiven Maschineneinsatz oder durch clevere Tricks oder so. Und dann gibt es die Leute, die jetzt nennt man die starke KI, die sagen, nein, wir sind daran interessiert, Intelligenz zu erzeugen, im Wesentlichen, wie es beim Menschen passiert. Also etwas ganz Allgemeines und dann fängt das an zu lernen und dann irgendwann kann es so viel wie ein Thermostat, dann kann es so viel wie eine Katze und dann kann es so viel wie ein Delfin und hinterher kann es so viel wie ein Mensch und nach kurzer Zeit kann es so viel wie kein Mensch kann. Ja, es gibt so eine Diskussion über Hyperintelligenz im Moment. Wo verschiedene Leute Sorge haben, dass irgendwann die Roboter übernehmen und wir alle arbeitslos werden und wir alle in die Matrix kommen oder vielleicht, dass wir schon in der Matrix sind und so etwas. Und das macht vielen Leuten Sorge. Das nennt man Hyperintelligenz. Und immer wenn sich irgendwo in der KI was tut, kommt so eine Welle der Diskussion, ist es das jetzt? Und bisher hat sich's immer herausgestellt, nein. Und obwohl ich selber KIler bin, habe ich keine große Sorge. Ich persönlich. Ich habe noch nichts gesehen, was auch nur ansatzweise an Hyperintelligenz erinnert. Natürlich können Maschinen in einige Dinge besser als wir. Ja, große Zahlen multiplizieren. Go spielen viel besser als ich. Ich kann fast gar nicht Go spielen. Schach spielen kann ich auch fast nicht. Sind die Maschinen viel besser als ich. Aber das ist nichts Erstaunliches. Ja, wir haben schon immer Maschinen gebaut als Menschen, die Sachen besser können oder mit denen wir Sachen besser können als vorher. Ich erinnere nur an einen Crowbar. An eine Brechstange, genau. Ja? Das ist ein langer Stahlstab, der hat so unten einen kleinen Haken. Wenn ich den unter den Schrank stelle, den ich nicht heben kann, oder unter den Safe, dann mache ich einmal so und schon ist er hoch. Ja? Mit dem Werkzeug kann ich mehr als ohne das Werkzeug. Ist gar nicht erstaunlich. Ja? Hyperintelligenz, etwas, was uns was besser denken kann als wir, sieht man nicht. Trotzdem ist das eine Forschungsrichtung, die aktiv betrieben wird. Es gibt da diese AGI-Richtung, die man allerdings nach meiner Einschätzung relativ wissenschaftlich mit Vorsicht genießen sollte. Also so Proponenten wie Ray Kurzweil, der jetzt bei Google ist und vorher bei irgendwelchen anderen Firmen Chief Futurologist ist, der behauptet irgendwann dann mal wieder, dass die Singularität erreicht sei und dass jetzt aber die Maschinen übernehmen, und schreibt darüber sehr spannende Bücher. Aber das ist nicht wirklich alles durch echte Wissenschaft gedeckt. Aber es muss natürlich auch Leute geben, die über sowas nachdenken, und es gibt Leute, die über sowas Romane schreiben, die nennen sich aber typischerweise nicht Wissenschaftler. Ja, das muss man so ein bisschen mit, meiner Ansicht nach, mit Vorsicht genießen. Gut. Fragen? Okay. Vor dieser, wir haben auch, also, noch kurz, gesagt, was meine Gruppe macht. Also, wir machen künstliche Intelligenz, oder zumindest betrachten wir das als künstliche Intelligenz. Es geht dabei nicht um AGI, also wir wollen schon irgendwie verstehen, wie Menschen denken. Wir machen aber wie jede andere Gruppe auch ein so ein kleines Mosaiksteinchen. Wir beschäftigen uns damit, wie sieht Wissen aus, und das Modell, was wir dabei haben, ist mathematisches, technisches Wissen. Ja, wie funktioniert es, dass wir komplizierte Sachverhalte, die in gewisser Weise mathematisch gegeben sind, verstehen können, dass wir damit etwas machen können, dass wir Beweise führen können, versuchen das zu automatisieren, dass wir Beweise verstehen können, dass wir Sachverhalte verallgemeinern können, dass wir sie einander erzählen können, dass wir diese Dokumente, die dabei entstehen, verstehen können und so etwas. Wir machen das mit der Mathematik deswegen, nicht, weil da so viel Geld zu verdienen ist mit, sondern weil wir die Mathematik am besten verstehen. Ja, Mathematik hat die gute Eigenschaft, dass wir wissen, worüber wir reden. Und dass wir uns auf Dinge beschränken, von denen wir alles verstehen können. Ja, sowas wie E-Learning oder zwischenmenschliche Beziehungen oder Volkswirtschaft. Das sind alles Dinge, die wir gerne verstehen würden, aber die wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht verstehen. Ja? Volkswirtschaft verstehen wir nicht, sonst käme es nicht immer wieder zu Weltwirtschaftskrisen. Ja? Zwischenmenschliche Beziehungen verstehen wir nicht. Ja? Man muss nur mal in die Zeitungen gucken, was da alles passiert. Die Hälfte aller Romane drehen sich darum, dass wir das nicht wirklich verstehen. So etwas, ja. Das sind alles tolle, Forschungsbereiche. Wir versuchen, etwas zu verstehen, was wir wenigstens zu verstehen, und da die Strukturen zu automatisieren. Wir gucken uns dabei Wissensstrukturen an, und wir gucken uns dabei Dokumentenstrukturen an und versuchen, die zusammenzubringen. Und dann versuchen wir, aus dem so repräsentierten Wissen hübsche Applikationen zu bauen. Etwas, was einem Dokument automatisch alle Einheiten ändert, so dass, wenn ich einen Brief von einer Bekannten aus New York kriege und die schickt mir ein Rezept, wo dann steht, man sollte 7 tablespoons of flour nehmen, so dass ich dann nicht nur 7 Esslöffel Mehl übersetzen kann, sondern auch 317 Gramm Mehl. Wobei das nicht ganz trivial ist, denn amerikanische Tablespoons sind anders als britische Tablespoons, sind anders als australische Tablespoons. Ja? Also zum Beispiel, ja, man muss dafür das Wissen, worum es sich bei Mengenangaben handelt, muss man repräsentieren, explizit machen und dann kann man wiederum Programme schreiben, die nützliche Dinge tun. Wir machen Suchmaschinen für mathematische Inhalte, sind da im Wesentlichen Weltmeister mit unserer Maschine und wir machen sowas wie CAD-Systeme, die selbsterklärend sind und wenn ich eine Schraube dicker mache, damit sie mehr hält, muss ich sie auch länger machen, weil es sonst andere Schrauben nicht gibt, solche Dinge. Falls jemand von Ihnen Interesse hat, da mitzuarbeiten, wir freuen uns immer. Ja? Wir haben auch Themen, die einfach genug sind, dass man einfach was machen kann, auch wenn man noch nicht eine Bachelorarbeit machen will. Okay. Gut, Fragen hierzu? Okay, Admin hatten wir schon beim ersten Mal gemacht. Deswegen werde ich hier nur ganz kurz durchgeben. Wenn jemand hierzu Fragen hat, bitte losschießen. Und ich möchte noch mal einmal ganz deutlich darauf eingehen, dass ich glaube, dass Vorlesungen schlecht sind, wenn nur einer redet. Okay? Es kann sein, dass Sie mir nur die Chance geben, alleine zu reden, indem Sie keine Fragen stellen, keine Kommentare abgeben und so etwas. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Vorlesung wird dann. Ja? Stellen Sie Fragen. Denken Sie mit. Wenn Sie irgendwo pennen wollen, können Sie das auch zu Hause. Ist viel bequemer. Sie gewinnen dadurch nichts, dass Sie hier drin pennen. Ja, also behalten Sie Ihr Gehirn angeschaltet, interagieren Sie. Selbst tuscheln mit dem Nachbarn, was natürlich etwas störend sein kann, ist besser als nur sich berieseln lassen. Okay, es gibt sehr gute Bücher. Wenn Sie sich berieseln lassen wollen, können Sie das asynchron durch ein Buch machen. Ich sehe die Hauptaufgabe eines Vorlesenden darin. Einerseits, das ist ganz banal, die Diskussion zu synchronisieren. Dadurch, dass ich hier stehe, denken Sie über das Gleiche nach zum gleichen Zeitpunkt. Das ist sehr wertvoll, denn hinterher können Sie sich mit Ihren Kollegen darüber unterhalten. Ja? Und zum anderen kann ich Fragen beantworten oder selber Fragen stellen und so weiter. Okay, gut. Dann ganz kurz ist, da wir uns für mathematische Dokumente interessieren und es eine Mathematik der künstlichen Intelligenz gibt, das wird nicht immer so laberig bleiben, werden wir die Vorlesungsmaterialien semantisch annotieren und gucken, ob wir da nicht irgendwelche hübschen Sachen mitmachen in unserem System. Deswegen, wenn Sie irgendwelche Fehler finden, sehen, und es wird welche geben, das kann ich versprechen. So ist das bei mir. Bitte mir eine kurze E-Mail schreiben und sagen, ich glaube, auf Seite 31 soll es nicht heißen, KI ist doof, sondern KI ist toll. Ja? Und dann werde ich versuchen, das zu reparieren. Und wenn das ein Missverständnis ist und es muss doch heißen, KI ist doof, dann werde ich mich bemühen, das zu erklären. Wahrscheinlich auf dem Forum, sodass alle was davon haben. Okay? Gut. Also, ich hoffe, wir haben damit alle Admin-Fragen geklärt und zu Bett gebracht. Wir können also mit der KI anfangen. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Es wird so, die Vorlesung wird in mehrere Teile eingeteilt sein. Und der erste Teil, mit dem Sie ja schon angefangen haben, ist die Entwicklung eines, ich will mal sagen, einheitlichen konzeptionellen Rahmenwerks, in das wir alle die Sachen, die hinterher konkret sind, einordnen können. Und das ist das Rahmenwerk der rationalen Agenten. Und alles, was wir hinterher machen werden, wird sich irgendwie da einordnen. Ja, wir werden diese rationalen Agenten uns angucken, wir werden uns über Rationalität unterhalten. Und dann hinterher gibt einem das sozusagen einen kleinen Setzkasten, wo man alles, was man sieht, irgendwie einordnen kann. Ja, wo sind wir gerade? Was machen wir gerade? Und das ist jetzt erstmal das nächste Ziel. Und danach werden wir uns dann spezielle Techniken angucken, denn KI ist auch eine riesen Trickkiste von Techniken, die gewisse Probleme lösen. Was gar nicht mal so unplausibel ist aus einer KI-Perspektive, denn unsere Gehirne und unser Selbst ist auch zum Teil eine riesen Trickkiste, die durch Evolution entstanden ist und wir versuchen, die nachzubauen. Ja.
Eine Frage zu meiner Kollegin. Ich wollte gerade mal dieses Hunter-Array-System anschauen.
Ja.
Das verlangt eine Anmeldung.
Das ist richtig. Es ist noch nicht alles irgendwie umgezogen. Authentifizierung ist ein praktisches Problem, zu dem wir noch nicht gekommen sind. Da müssen wir uns was überlegen. Das werden wir aber. Ich werde dann da so. Ja, yes. Ich
habe mal mit der Video aufgezeichnet. Immer wenn eine Frage gestellt wird, können Sie die Frage nochmal wiederholen, damit man es auch im Video hört.
Gerne. Ich werde mich bemühen. Ich werde es sicherlich auch vergessen. Und dann müssen Sie es halt nochmal ansagen. Also es ging darum, muss man anfangen. Es ging darum, ob das Pantarei-System, um das es in dieser einen Slide, das ist hier, ging, da muss man sich anmelden. Und im Moment ist Pantarei auch nur letztlich nicht viel mehr als ein Kursforum. Die Idee ist, dass man, wir sind gerade dabei, das System zu überholen und wenn, also generell zu überholen. Und wenn das wieder läuft, werden wir auf den KI-Slides werden wir einige lustige Sachen machen können. Und sobald das soweit ist, werde ich das ankündigen. Okay? Gut. Okay. So. Es ging darum, erstmal ganz generell einzuordnen, was sind so die Wege, auf denen wir uns der künstlichen Intelligenz nähern können. Und es gibt eigentlich sehr viele Definitionen, was KI ist. Und man kann die aufteilen darum, und das ist die frühen Definitionen gingen eigentlich nur ums Denken. Das muss man sich vorstellen, war in einer Welt, in der ein Computer typischerweise etwas war, wovon man einen an der Universität hatte und der hat dann auch im Wesentlichen so einen Raum wie diesen hier einfach ausgefüllt und man hat ihn irgendwie bedient, indem man ihm einen Stapel von Lochkarten gegeben hat. Da ging es um Denken. Später ist man dann drauf gekommen, dass eigentlich Tun in der Welt auch eine Sache ist, die sehr wichtig ist und die uns auch sehr, sehr bestimmt. Wir und unsere Intelligenz sind dadurch bestimmt, dass wir mit der Welt interagieren. Ja, dass uns Sachen auf die Füße fallen, dass wir irgendwas uns Cleveres überlegen und dann geht doch alles kaputt und dass wir durch die Interaktion mit der Welt, das Agieren in der Welt, das Feedback aus der Welt überhaupt erst zu unserer Intelligenz finden. Wenn man Kinder vernachlässigt und in einer reizarmen Umgebung aufwachsen lässt, verkümmern die geistig und werden eben nicht so intelligent, wie sie hätten werden können. Ja? Also eine spätere Definition gehen davon aus, dass man eingebettete Agenten hat, dass die Intelligenz sich dadurch ausbildet. Es gibt sogar Leute wie Luc Steels in Brüssel, die sagen, also Intelligenz entsteht sowieso ganz von alleine, wenn man den Leuten nur irgendwie die Möglichkeit, wenn man einer Maschine die Möglichkeit gibt, mit der Welt zu interagieren. Der hat so Experimente, die nennt er Talking Heads, die dann irgendwie zwei Roboterköpfe, die können einander sehen und dann fangen die an, miteinander zu reden und entwickeln Sprachen und sogar Hochsprachen und so weiter. Und Ich habe das nie so richtig verstanden, wie das funktioniert. Und ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Aber es gibt diese Leute, die sagen, Interaktion mit dem Environment, Acting und so etwas ist alles, was man braucht. Ich glaube eher, dass man auch ein bisschen denken können muss. Und denn sonst kriegt man irgendwie so einen künstlichen Laubfrosch oder sowas. Und das ist eigentlich nicht, was wir wollen. Und dann gibt es die beiden, Ansätze. Man kann entweder sagen, man will denken, wie Menschen es tun, oder man will in gewisser Weise ideal denken. Man will so denken, dass man hinterher erfolgreich ist im Go-Spielen, im Leben, wie auch immer. Ja? Und das sind so, gibt uns so vier Möglichkeiten, wie man KI verstehen kann. Und in gewisser Weise werden wir uns auf die untere rechte Ecke kommen, als Framework konzipieren. Das ist auch die modernste und am weitest gehende von denen. Ja? Wenn man wie ein Mensch agieren will, das ist die Turing-Test-Idee, das ist sicherlich richtig, das kann man so sehen. Wenn man nämlich wie ein Mensch agieren kann, dann muss man auch wie ein Mensch denken können. Ja, wir werden durch unser Denken getrieben. Denken wie ein Mensch ist Kognitionswissenschaft. Das ist mittlerweile ein eigener Studiengang, ein eigenes Fach, die versuchen rauszukriegen, wie denken Menschen. Und sehr viel denken die, gibt es eben auch sowas wie kognitive Neurowissenschaften, indem man das versucht auf der Ebene der Neuronen zu verstehen. Eines der großen Projekte, die es da in der Gegend gibt, ist ein menschliches Konnektom aufzustellen. Also Sie wissen ja vielleicht, dass man das menschliche Genom entschlüsselt hat. Ja? Man weiß jetzt, was für Gene der Mensch hat. Man hatte damals versprochen, dass dadurch dann ganz leicht Krebs zu heilen sei und all solche Dinge. Das ist noch nicht ganz so, wie man weiß, aber es hat natürlich die Wissenschaft sehr weitergebracht, insbesondere die Biologie. Und jetzt sind die Neurowissenschaftler darauf gekommen, es wäre doch toll, wenn wir den Verschaltungsplan eines durchschnittlichen menschlichen Gehirns verstehen könnten. Und das aufbauen könnten. Und auf dieser Ressource, die dann eben öffentlich und für alle zur Verfügung steht, sollten wir doch Intelligenz besser verstehen können. Und tatsächlich, das Projekt ist jetzt so seit 1, 2, 3 Jahren angefangen. Man kann das noch nicht wirklich. Man kann das Konnektom, ich glaube, einer Stubenfliege kann man mittlerweile, also größenordnungsmäßig, das ist immer noch ein sehr großes, interessantes Projekt. Beim Menschen ist man noch nicht ganz so weit, aber man soll sich ja hohe Ziele setzen. Ja, da versucht man das menschliche Denken, menschliche Intelligenz auf der Ebene der Verschaltungen von Neuronen zu verstehen. Und es gibt Milliarden davon. Und das wird sicherlich interessant sein, zu gucken, ob das gelingt. Ob all die Dinge, die sie versprochen haben, dass man die man dann damit machen kann, auch tatsächlich passieren werden, ist nicht ganz klar. Thinking rationally, also rationales Denken, Denken so, wie es sein sollte, dass es erfolgreich ist, ist eine Sache, die Menschen sehr lange schon interessiert, spätestens seit den alten Griechen, wird darüber nachgedacht, in der Rhetorik, in der Logik, wie man denken sollte und was richtig ist und wie man zum Erfolg kommt. Die ganze Mathematik und sowas ist daraus entstanden. Das werden wir uns auch angucken. Und wie man rational agiert und die richtigen Aktionen aussucht. Das ist das, was wir uns aufschreiben werden. Sie haben über den Turing-Test gesprochen. Da gibt es den Loebner-Preis. Das ist ein jährliches Turing-Event, wo man sein sein Programm antreten lassen gegen andere, also in genau dieser Situation, die im Turing-Test beschrieben ist. Und natürlich wird er nicht, wird der Turing-Test nicht gewonnen durch diese Programmiert, aber sehr eingeschränkte Turing-Tests, die können mittlerweile gewonnen werden. Also seit etwa 20 Jahren gibt es das Programm PARI. Das ist eine Simulation eines paranoiden Menschen. Und das Programm war schon vor 20 Jahren so gut, dass es in der medizinischen Ausbildung eingesetzt wird. Es gibt auch schon seit, ich würde sagen, 35 Jahren das Programm ELISA. Das haben vielleicht einige von Ihnen schon gesehen. Das ist sowas Ähnliches wie ein menschlicher Psychoanalytiker. Mit dem kann man sich unterhalten. Und das war ein Programm, das hat Ed Weizenbaum geschrieben, um der damals jungen KI so richtig mal den Vogel zu zeigen, sagen, KI kann ich auch, ja, und hat dann so ein Programmchen geschrieben. Das ist nicht viel länger als so, das Programm, ja, und das unterhält sich mit dir. Wer hat ELISA noch nicht gesehen? Gut, dann zeige ich es Ihnen mal. Das machen wir mal ein bisschen größer. Dies hier ist Emacs und Emacs hat irgendwie alle Funktionalitäten, die man sich vorstellen kann. Und wenn man Meta X Doctor sagt, dann kriegt man ELISA. Ja? Und dann wenn man zweimal Return sagt, ja, können Sie das lesen? Ja, vielleicht soll ich es ein bisschen größer machen, ne? Und der antwortet immer, what makes you believe you have AI now? Sie sehen schon, wie es funktioniert. Ja? Wie halt eben ein Psychoanalytiker, der gerne möchte, dass der Patient anfängt zu reden. Ja, interessant war es, als man mal Perry und ELISA zusammengeschaltet hat. Da gibt's schöne Protokolle von. Aber was Sie schon sehen, dies hier ist, ja, man löst ein gewisses kleines Programm, ein Problem. Ja. ELISA ist enorm erfolgreich. Ed Weizenbaum wollte zeigen, dass KI Quatsch ist, hat dann aber irgendwann mal seiner Sekretärin erzählt, dass er alles aufzeichnet, ja, alle Gespräche mit ELISA aufzeichnet. Daraufhin ist sie in Tränen ausgebrochen und ist aus dem Büro gestürzt, weil die ELISA ernst genommen hat und ihm wirklich sehr vertrauliche Sachen erzählt hat. Ja. Das sagt natürlich mehr über uns Menschen aus, als über die künstliche Intelligenz hier. Ja. Also Turing-Test für sehr eingeschränkte Situationen, zum Beispiel Psychoanalyse, geht durchaus. Ich meine, Sie haben es gesehen, man merkt sehr schnell, ja, dass wenn man jetzt irgendwie nicht das macht, was ELISA von mir erwartet, dann gerät er sehr, sehr schnell aus den Fugen und aus dem Tritt. Ja? Aber wenn ich die Situation sehr einschränke, dann kann man Programme bauen, die sich relativ lebensecht verhalten. Ja? Turing-Test. Gut, Kognitionswissenschaften und wurde besprochen und rationales Agieren, was unser Paradigma jetzt für die nächsten beiden Vorlesungen sein wird. Ja? Was ist rational? Rational ist, wenn man das Richtige tut. Per Definition. Okay? Frage ist natürlich, Was ist das Richtige? Ja, das kann man moralisch beantworten. Ja, das kann man ökonomisch beantworten. Ja. Und natürlich haben die beiden Sachen was miteinander zu tun. Und wenn man sich mal überlegt, wie man das, wenn man Rationalität als irgendwie etwas Menschliches ansieht, ja, Sie haben sicher irgendwo vom Homo Ökonomicus schon gehört, der immer versucht, seine eigenen Vorteile zu maximieren und dann trotzdem manchmal kooperiert und so weiter. Ja, das ist das Modell, was die Wirtschaftswissenschaften von uns haben und für alle diese Voraussagen, die sie machen, zugrunde legen. Ja, wenn wir und die Idee bei Rationalität ist, dass man sagt, wir haben irgendwelche Ziele. Das Ziel ist nicht unbedingt Geld zu verdienen, sondern das Ziel könnte auch glücklich sein. Das Ziel könnte sein, zu überleben, bis man 100 ist oder solche Ziele. Und wir verhalten uns rational, wenn wir uns so verhalten, dass wir erwarten können, mit dieser Aktion bestmöglich die Ziele zu erfüllen. Selbst eine Kombination von Zielen. Ja, das ist, wie sich herausstellt, eine relativ einfache Beschreibung, die sehr, sehr viel erklären kann. Man verhält sich so, dass man für einen gegebenen Satz von Zielen erwarten kann, dass man die Ziele erreicht. Das heißt nicht unbedingt, dass man denken muss, ja? Aber denken hilft häufig. Das werden wir auch noch sehen. Ja? Sowas wie gewisse Reflexe, ja? Zum Beispiel wenn wir unsere Hand auf die Herdplatte legen und dann zurückziehen, was nichts, wie man zeigen kann, mit Denken zu tun hat, ist trotzdem das rationale Verhalten. Denken wäre in diesem Fall eher schädlich, wenn ich da sitze mit meiner Hand auf der Herdplatte und sage, das riecht so komisch, ja, was sollte man jetzt tun? Naja, wenn ich meine Hand da drauf lasse, dann und nach einer Viertelstunde sagt man, vermutlich wäre es gut, wenn ich sie mal runternehme, ja. Ist zwar schön, dass man über sowas nachdenken kann, ist aber nicht rational. Denn bis dahin ist die Hand ziemlich verschröckelt. Und einfach zurückziehen ginge schneller. Und das ist eine Sache, das ist eine Idee dieser Rationalität, nämlich, dass man versucht zu optimieren. Das ist sozusagen, was dahinter steht. Aber, dass man versucht zu optimieren in einer Welt, in der man nicht alles voraussehen kann, ja, und in der Zeit eine Rolle spielt und so weiter und so fort. In einer komplexen Welt zu optimieren, das ist eigentlich Rationalität. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür einen Satz von Zielen. Wir müssen die Welt beobachten. Also wir haben Sensoren, die dann irgendwie uns einen... wo ist meine Agenten-Slide? Weg ist sie. Ach nee. Ja, wir müssen die Welt beobachten. Wir müssen aus diesen Beobachtungen über die Welt Aktionen schließen oder ableiten. Und wir müssen diese Aktionen so wählen, dass wir optimieren. Okay. Mit allen Beschränkungen, die wir so haben. Ja? Dass wir nur partiell die Welt wahrnehmen können. Wir wissen nicht, was wirklich das Beste ist. Ja? Dass Entscheidungsfindung Zeit kostet. Manchmal ist es echt nicht so wichtig, wenn der Lastwagen auf mich zugerauscht kommt, optimal nach rechts oder nach links zu gehen. Ja, fast immer ist es besser, wenn ich eins von beidem tue, irgendwie. Ja? Wenn nämlich der Laster über mich drüber gefahren ist, ist es eigentlich wurscht, ob ich besser nach links oder nach rechts gegangen wäre. Manchmal ist nach rechts gehen blöd, weil da irgendwie auch was Gefährliches ist, ja, und man wäre besser nach links gegangen. Aber dann ist es im Durchschnitt immer noch besser, eine zufällige Entscheidung zu treffen. Ja? Allerlei Dinge beschränken unsere Rationalität und die müssen wir in der Rationalität direkt mit einbeziehen. Das macht das Ganze relativ spannend. Gut. Künstliche Intelligenz steht auf den Schultern von Giganten. Philosophie hat sich mit solchen Fragen gestellt, Mathematik hat sich mit solchen Fragen gestellt, Psychologie weiß was über, wie Menschen funktionieren, Economics, also Wirtschaftswissenschaften, weiß etwas über Ziele und hat Rationalitätstheorien, Linguistik macht was über Sprache und Kontrolltheorie sagt uns, wie wir einfache Agenten steuern können. Ja. Gut. Irgendwelche Fragen bis hierher? Okay. Das Framework, in dem wir unsere ganze KI einbetten wollen, ist das von rationalen Agenten. Ja, wir werden uns über Rationalität nochmal genauer unterhalten und werden versuchen, uns zu überlegen, wie man Rationalität in Systemen realisieren kann. Ja, und dafür gibt es dann verschiedene Typen von, würde man sagen, prototypischen Agenten, die wir uns dann etwas näher angucken und die dann in den weiteren Teilen der Vorlesung mit Leben erfüllt werden. Was ist ein Agent? Ein Agent ist irgendetwas. Wir wollen uns da gar nicht festlegen. Also dieses hier, dass ein Agent Beine haben muss, das ist nicht wirklich so gemeint. Ja, es gibt Softwareagenten, es gibt Agenten, die sozusagen nur in unserer Vorstellung leben und so weiter. Was uns wichtig ist an einem Agent, nicht wie er aussieht oder wie er gebaut ist oder ob er silikonbasiert ist oder kohlenstoffbasiert ist oder so etwas. Uns ist eigentlich nur wichtig, dass der Agent mit einer Umgebung interagiert, dadurch, dass Sinneseindrücke, dass durch Sinneseindrücke der Agent getriggert wird und durch Aktionen die Umgebung verändert. Ja, für die Sinneseindrücke hat man Sensoren und für die Aktionen hat man Aktuatoren, also mit denen man auf die Umwelt einwirken kann. Also es geht wirklich nur um diese vier Dinge bei einem Agenten. Ja? Und wenn man die hat, dann kann man einen Agenten sehr leicht beschreiben, nämlich ganz abstrakt durch eine Agentenfunktion, die im Wesentlichen aus einer Kette von Sinneseindrücken, nämlich alles, was man bisher wahrgenommen hat, und das resultiert dann eben in einer Aktion. Wobei, das muss man auch bedenken, Nicht-Aktionen auch wieder Aktionen sind. Ja? Also man nichts tun ist auch was tun, ja? Denn das Environment, also die Umgebung entwickelt sich unter Umständen weiter. Ja? Gut, Ende der Vorlesung. Ja, wir können rationale Agenten. Ja? Ist einfach eine Funktion von Sinneseindrücken nach Aktionen. Bombs, Falleraden. Okay? Mathematisch ist das auch irgendwie richtig. Wenn wir aber jetzt diese Agenten programmieren wollen, dann müssen wir natürlich irgendwie mehr über diese Funktionen wissen. Ja, es gibt rationale Agenten und nicht jede von diesen Funktionen ist rational. Jetzt müssen wir mal gucken, können wir das diesen Funktionen ansehen? Können wir die programmieren? Ja, wenn es nur so eine Funktion gegeben wäre, was würden Sie denn tun, wenn ich Ihnen als Hausaufgabe sagen würde, gut, machen Sie mal einen rationalen Taxi-Agenten. Ja, selbstfahrende Autos dürfen Sie bitte annehmen. Ja, was machen Sie dann? Also wir müssen irgendwie für künstliche Intelligenz, vielleicht im Gegensatz zu der Mathematik, der Intelligenz, die sehr einfach ist hier, müssen wir noch ein bisschen was tun. Und was wir machen, ist, dass wir uns darauf festlegen, dass wir irgendwie Agenten als Programme ansehen, die auf einer gewissen Agentenarchitektur ablaufen. Stellen Sie sich vor, irgendwo kaufen Sie sich einen Roboter und der soll jetzt rational durchs Leben gehen. Dann können Sie darauf typischerweise ein Programm schreiben und dann macht er was. So einen Agenten, und wenn wir jetzt prototypische Klassen von Agenten angucken, werden wir immer beschreiben als irgendwie eine schöne graue Kiste. Ja? Es gibt eine andere schöne graue Kiste für die Umgebung. Man hat Sinneseindrücke, die über die Sensoren in den Agenten gehen und dann haben wir Aktuatoren, die Aktionen machen, die wiederum aufs Environment geht. Und die Frage ist natürlich, was steckt da drin? Ja? Wir haben uns angeguckt, man kann so etwas, eine mathematische für einfache Agenten, ja, wo man Sinneseindrücke von so einem Staubsaugerroboter hat, der weiß, wo er ist, in welchem Zimmer und ob es da sauber oder schmutzig ist, der sich zwischen den Zimmern hin und her bewegen kann und entweder nichts tut oder saugt. Ja, und dann kann man die Agentenfunktion kann man einfach hinschreiben. Da ist er. Ja, und selbst bei einem so einfachen Agenten, und das wird so ungefähr der einfachste Agent sein, den wir immer verwenden werden, wird die schon groß. Ja? Und obwohl natürlich so ein Agent sehr leicht zu programmieren ist, ja, wenn man, sagen wir mal, sowas wie einen Sauger hat und der auch noch Räder hat und rechts und links fahren kann, ist es doch so, dass man dafür etwas braucht, nämlich gerade diese Tabelle. Wenn man die Tabelle hat, hat man den Agenten. Dass diese Tabelle doch extrem groß wird. Ja, also wenn man sich mal überlegt, dass man binäre Sinneseindrücke hat, so wie dieser Agent hier, ja, der weiß, er ist in Raum A oder in Raum B und er weiß, ob es schmutzig oder sauber ist, das sind binäre Sinneseindrücke, dann kriegt man 2 hoch n Einträge hier. Ja, weil man, wenn man mal davon ausgeht, dass man nicht gleichzeitig wahrnehmen kann, ob man in A oder B ist oder ob es, also dass man die irgendwie trennt, sonst hat man 4 hoch n. Sinneseindrücke. Und natürlich ist es so, obwohl man hier nicht wahnsinnig viel machen kann, ja, ist dies hier doch eine entweder sehr große, wenn man sie abbricht, oder doch unendliche Tabelle. Alles nicht so toll zum Programmieren. Ja. Selbst wenn wir das mit einem Programm irgendwie hinkriegen würden, wer würde die denn aufschreiben? Ja, es gibt zwar sehr, sehr viele Chinesen auf der Welt, aber die kriegt man auch nicht dazu, irgendwelche riesigen Staubsaugertabellen zu bauen. Also die mathematische Beschreibung irgendwie ist nicht wahnsinnig hilfreich, das will ich eigentlich nur sagen. Und selbst wenn man so einen schönen Table-Driven Agent hier hat, hilft einem das nicht viel in der Praxis. Gut, soweit sind Sie das letzte Mal gekommen, außer der letzten Folie, die neu ist. Aber ich hoffe, dass wenn Sie dazu Fragen haben, formulieren Sie die direkt. Okay, Rationalität. Ich hatte ja definiert, dass Rationalität Zielerfüllung ist. Ja? Optimale, erwartete Zielerfüllung. Nun, was sind Ziele? Wie kann man das irgendwie so ein bisschen mathematisieren oder so gut verstehen, dass man es hinterher dass man es verstehen kann. Und wenn man mal drüber nachdenkt, wir interessieren uns fürs Handeln, dann kann man Zielerfüllung dadurch ausdrücken, wiederum mathematisch, ganz einfach, wie gut die Performance dieses Agenten ist. Für unseren Saugeragenten wäre die Performance, wie sauber es ist. Richtig? Das kann man übersetzen darin, dass der Agent unter Umständen das Ziel hat, sauber es sauber zu machen. Aber das muss nicht unbedingt. Ja? Wir wollen uns eine Möglichkeit geben, die zu beurteilen, wie erfolgreich ein Agent ist. Und das ist, weil der Agent, in den wollen wir nicht reingucken, deswegen können wir uns eigentlich nur darauf verlassen, wie die Umgebung aussieht, auf der dieser Agent agiert. Für den Staubsauger kann man allerlei Performanzmaße sich überlegen, die irgendwie damit was zu tun haben, wie sauber es ist. Ja? Zum Beispiel, ist es Freitag, den 13. um 13 Uhr ganz sauber? Oder wie viele schmutzige Räume gibt's? Ja? Oder aber, wir lassen ihn eine Weile agieren, 10 Jahre oder sowas, und gucken uns an, wie viel Zeit irgendwie es dreckig war und wie viel Zeit es sauber war. Ja? Daraus kann man sich allerlei Schabernack überlegen, von wegen, wann wir von einem erfolgreichen Agenten sprechen. Und es wird sehr wichtig sein, dass wir dieses Performanzmaß immer uns im Hintergrund denken. Das ist das, was unsere Zielfunktion ist. Möglichst hoch in diesem Performanzmaß zu kommen. Ja, genetisch gesehen ist unser Performanzmaß, wie viele Kinder wir kriegen und wie lange die überleben. Ja, das ist ein Performanzmaß. Es gibt andere. Gut. Ja, und Rationalität können wir nur, oder wollen wir hier definieren, als Optimierung des Performanzmaßes. Möglichst erfolgreich zu sein in dem gegebenen Performanzmaß. Und man kann sich vorstellen, dass das Performanzmaß darauf einen Einfluss hat, was wir als rational zählen. Ja? Eine wichtige Sache ist, dass Rationalität nicht Optimierung ist. Das wäre sehr, sehr schwer. Was wir wollen, ist rational zu optimieren, die erwartete Erfüllung. Ja, es passieren immer absolut unvorhergesehene Dinge. Ja, ich gehe hier über die Straße und ich habe rechts und links geguckt, weil ich ja rational bin. Ja, gehe 3 Schritte vor und werde von einem Flugzeugteil erschlagen, was von irgendwie einem Flugzeug abfällt. Ja, oder einem Meteor oder so etwas. Heißt das, dass ich irrational war? Also nehmen wir mal an, dass das Performance Measure ist hier, dass man überleben will. Nein, heißt es nicht. Denn ich konnte nicht erwarten, dass da was runterfällt. Ja? Ich habe das getan, nämlich rechts und links zu gucken, was normalerweise den Erwartungswert meines Überlebens beim über die Straße gehen erhöht. Die Ereignisse von abstürzenden Flugzeugteilen sind so klein, dass es rational ist, nicht nach oben zu gucken, weil während ich nach oben gucke, könnte der Elektrolaster von links kommen. Ja, also das ist eine Rationalität heißt nicht, ja, dass wir perfekt sind. Rationalität heißt nur in dieser Definition, dass wir perfekt sind im erwarteten Performance-Maß. Das ist in gewisser Weise technisch gesehen schwieriger, weil man noch ein bisschen mehr zu berücksichtigen hat. Aber natürlich viel realistischer, weil volle Optimalität können wir nicht erreichen. Siehe Meteoriten. Siehe kosmische Strahlung, die in unserem Programm irgendwann mal ein Bit kippt. Ja, solche Dinge. alles hat keinen Einfluss auf die Rationalität. Es sei denn, diese Ereignisse werden so häufig, dass man sie in Betracht ziehen muss. Ja, wenn alle, also wenn sozusagen beim über die Straße gehen mehr von oben kommt als von rechts nach links, dann sollte man immer nach oben gucken und dann erst rechts und links. Okay. Für die Gallier zum Beispiel, ja, die immer befürchten, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, ist die Welt anders. Eine andere Sache für die Rationalität ist, dass ich kann eine Aktion machen und sie funktioniert nicht. Ja? Wenn ich eigentlich die Erwartung haben kann, dass zu einem sehr hohen Prozentsatz meine Aktion funktioniert, war es trotzdem rational, sie zu tun, auch wenn sie dann im Endeffekt zur Katastrophe führt. Ja? Das ist etwas, was direkt aus der Definition der Rationalität als der Optimierung der erwarteten Performance rauskommt. Eine andere Sache, die man direkt aus der Rationalität schließen kann, ist Autonomie. Autonomie heißt, also wir nennen einen Agenten autonom, wenn er nicht irgendwelches Wissen fix eingebaut hat. Ja? Also zum Beispiel ein Schachspielagent, der immer die Sowieso-Eröffnung macht, ja, die sich als besonders klug herausgestellt hat und die der dann fix eingebaut hat. Der muss nicht unbedingt rational sein, weil es könnte sich ja die Umwelt verändern. Irgendwer hat rausgekriegt, dass der Agent immer die Müller-Eröffnung spielt und die benutzen dann irgendeine Gegeneröffnung, die mit der Müller-Eröffnung unheimlich gut umgehen kann. Ja? Wenn sich die Welt verändert, wenn sich die Umgebung verändert, dann ist fest eingebautes Wissen, was nicht autonom ist, suboptimal und deswegen nicht rational. Also, wenn wir Rationalität wirklich ganz streng nehmen, kann sie nur von autonomen Agenten, nämlich die kein fest eingebautes Wissen haben, das diese Agentendesigners, kann sie nur durch autonome Agenten realisiert werden. Das kann schon heißen, dass man irgendwie initiales Wissen eingebaut hat, aber dieses initiale Wissen muss dann auch veränderbar sein. Also Agenten müssen lernen, auf gut Deutsch. Sonst sind sie nicht rational. Also Rationalität ist ein relativ starker Begriff. Und rationale Agenten ist genau das, was wir machen werden, unter der Prämisse, dass das einen Gutteil der Intelligenz, der künstlichen Intelligenz, der Intelligenz erklärt und dass es uns hinreichend viel Struktur gibt, dass wir anfangen können, intelligente Agenten zu bauen. Gut. Rationalität hängt von der Performance, vom Performance-Maß ab. Rationalität hängt aber auch sehr stark von der Umgebung ab. Je nachdem, wie die Umgebung ist, heißt Rationalität was anderes. Ja, also um die Umgebung zu beschreiben, braucht man genau diese die fünf Dinge, die wir jetzt hier behandelt haben. Einerseits das Performance-Maß, zum anderen, wie der Agent aufgebaut ist, nämlich was seine Aktuatoren sind, was seine Sensoren sind, ja, und wie die Umgebung aufgebaut ist. Ja, also wir haben dabei Performance, Environment, Actuators und Sensors, deswegen spricht man von diesen PEAS-Komponenten. ja, die das Wichtige sind. Ja. Beispiele, wenn man zum Beispiel einen Taxiautomaten hat, ja, da wird ja, weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, Uber, glaube ich, testet in Pittsburgh im Moment automatische Taxis. Das heißt, wenn man sich ein Taxi ruft, wird man gefragt, hätten Sie gerne einen Fahrer oder nicht? Und wenn man sagt, nö, Fahrer brauche ich nicht, dann kriegt man halt eben keinen.
Ja, man kriegt trotzdem einen.
Ja, richtig. Versicherungstechnisch sitzt da einer, der hat einen großen, schönen, also so einen großen Knopf und der hat seine Hand immer in der Nähe des Knopfes und wenn irgendwas gefährlich wird, kann der so machen, dann stoppt das Taxi sofort und er kann übernehmen. Aber gesteuert wird das Taxi fast immer automatisch. Das funktioniert wohl ganz gut. Ja, also für so ein Taxi, was ist das Performanzmaß? Das könnte sowas sein wie, ist es sicher? Komme ich auch da an, wo ich hin will? Ja, verhält sich der Agent konform zu den Regeln? Ist das Ganze komfortabel? Preiswert, alle solche Dinge, ja, dass die Umgebung sind halt die Umgebung, die man da in Pittsburgh hat. Da gibt es relativ viele Hügel und für amerikanische Verhältnisse relativ enge Straßen. Natürlich hat man anderen Verkehr, man hat Fußgänger, man hat Wetter und alle solche Dinge. Das ist das typische. Die Umgebung, die Sie sich alle vorstellen können, sieht nicht so ganz so viel anders von Erlangen aus. Was sind die Aktuatoren? Das ist Lenkrad, Gaspedal, ja, Bremse, Hupe, was auch immer Sie wollen. Ja, irgendwie muss typischerweise auch das Taxi rauskriegen, wo der Gast denn hin will und so weiter. Und deswegen muss man den ansprechen. Und natürlich hat die Sensoren sind das Typische, fängt an beim Tacho, typischerweise hätte man gerne Kameras für ein selbstfahrendes Auto, die ganzen Motorsensoren, GPS, vielleicht kann man mit dem Gast irgendwie reden, vielleicht muss der aber auch irgendwie über sein Smartphone kommunizieren, alles solche Dinge. Das ist ein Piece für ein Environment. Und wenn man weiß, wie das ist, kann man sich dran wagen, einen Agenten zu bauen, der rational ist oder auch nicht oder von dem man versucht, rational zu sein. Ja. Internet-Shopping-Agenten. Ja. Für so einen Shopping-Agenten, der für einen einkauft, was interessiert einen da? Naja, im Wesentlichen, ob er das billig macht, ob er das Richtige kauft, ob das Zeug bald da ist und ob er irgendwie effizient rauskriegt, was ich möchte. Die Umgebung ist irgendwie das World Wide Web mit den ganzen Verkaufssites. Nicht nur das jetzige World Wide Web, sondern auch das zukünftige. Ja? Logistikunternehmen, die irgendwie das zu dir hinschicken und so weiter. Die Aktuatoren sind irgendwie sowas wie das Display von Ihrem Smartphone. Man muss als Shopping-Agent irgendwie Formulare füllen können, solche Dinge. Und die Sensoren sind natürlich irgendwie HTML-Seiten, in denen was über die Produkte gesagt wird. Ja, ich werde durch diese Sachen hier jetzt nicht ganz durchgehen. Sie können sich immer selber überlegen, ob Sie da drauf gekommen wären, wenn man solche Agenten, aber das sind so Agenten, die uns immer wieder beschäftigen werden, die immer wieder prototypische Beispiele sein werden. Also wir haben irgendwie sowas wie automatische Spieler, Tic-Tac-Toe, Go, Schach, was auch immer. Dann haben wir sowas wie medizinische Diagnosesysteme, die durchaus eingesetzt werden. Ein klassischer Agent, der immer wieder als Benchmark benutzt wird in vor allen Dingen in Vision-basierten Sachen ist der Part-Picking-Robot. Man stellt sich da vor, dass man da ein Band mit irgendwelchen Teilen hat, ja, so wie man sich das bei VW oder sowas, oder wahrscheinlich müsste ich hier im Süden eine andere Autofirma nehmen. Da kommen irgendwelche Teile an dir vorbeigefahren und da musst du das richtige Teil vom Band schnappen und an die richtige Stelle in das Auto einbauen. Und einfach nur die Frage, kann ich da einfach Teile, die auf einem Band an mir vorbeifahren oder in einer Kiste gestapelt liegen oder sowas, kann ich die überhaupt rausnehmen? Das stellt sich heraus als eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil die Bilderkennung, die man dafür braucht, nicht trivial ist. Denn typischerweise, gerade wenn die Teile so irgendwie in Kisten liegen, dann verdecken die sich gegenseitig. Es ist nicht ganz klar bei so Teilen, wo das eine Teil aufhört und wo das andere Teil anfängt und so weiter. Also das ist eine sehr schwierige Frage. Da wird immer wieder drauf rekurriert. Ja, also man hat, also die Umgebung ist da relativ klein und eingeschaltet, entweder eben eine Kiste mit Teilen oder eben dieses Band. Man muss dann in diesem, typischerweise dieser Agent muss die Dinger dann auch tatsächlich anfassen und dabei rausnehmen, ohne irgendwas kaputt zu machen und so weiter und so fort. Man typischerweise hat man eigentlich nur als Sensoren die eine Kamera und in dem Arm sozusagen die Winkelsensoren für die einzelnen Motoren. Ja. Typischer Agent ist auch ein Kontrollprogramm für eine Raffinerie und dann sowas wie ein interaktiver Sprachassistent, der einem versucht, zum Beispiel Englisch oder Japanisch oder so etwas beizubringen. Und ich habe diese Tabelle hier, damit Sie sehen, dass die Umgebungen sehr unterschiedlich sein können, dass das Performanzmaß sehr unterschiedlich sein können und auch die Aktuatoren und Sensoren. Ja? Wir wollen ein Framework für KI machen, die alle solche Agenten machen kann und in denen allen solche Dinge rational sein können. Dementsprechend wird es verschiedene Agententypen geben. Ja? Ich möchte aber, bevor ich auf die Agententypen eingehe, möchte ich nochmal so ein bisschen überlegen, wie die Umgebung sein kann. Und wir wollen sie klassifizieren entlang verschiedener Dimensionen. Ja, wichtiger, im Wesentlichen voneinander unabhängiger Charakteristika. Ja, wir können Umgebungen unterscheiden, die voll wahrnehmbar sind. Ja, und welche, die nicht. Voll wahrnehmbar heißt, alle wichtigen Charakteristika unserer Umgebung kann ich durch meine Sensoren auch tatsächlich wahrnehmen. Das gilt in der Realität für relativ wenige Umgebungen. Wenn Sie sich nur jetzt hier vorstellen, ja. Ich kann nicht sehen, was da hinten unterm Tisch ist. Vielleicht ist das gut so. Ja. Ich kann nicht sehen, was hier drin ist. Ich kann nicht wahrnehmen, was in Ihren Köpfen so vorgeht. Ja. Ich weiß fast gar nichts über diese Umgebung. Ich muss mich trotzdem rational in ihr verhalten. Ja. Warum gucken wir uns überhaupt voll wahrnehmbare Umgebungen an? Idee? Ja? Mit Sicherheit, viel einfacher. Ja? Wir sind uns immer sicher, was passiert. Insbesondere da hinten unter dem Tisch ist keine Bombe. Das ändert meine Rationalität unheimlich. Rational mit Bombe heißt schnell raus, rational ohne Bombe. Weiter KI. Ja? Voll wahrnehmbare Umgebungen sind klasse, aber furchtbar unrealistisch. Ja? Wir nennen eine Umgebung deterministisch, wenn der nächste Zustand der Umgebung nur von meinen Handlungen abhängt, ja, und vom jetzigen Zustand, da fallen keine Flugzeugteile runter. Ja? Denn die einzige Möglichkeit in einer deterministischen Umgebung, dass da Flugzeugteile runterfallen, ist, dass ich selber welche runterschmeiße. Ja? Sie können sich schon denken, dass deterministische Umgebungen die ganze Sache mit der Intelligenz und der Rationalität viel einfacher machen. Ja, wenn ich über die Straße will, schmeiße ich eben keine Flugzeugteile runter. Ja? Bums fallera, fertig ist die Laube und ich bin rational. Sie sehen schon in diesem Beispiel, dass es sehr wenige deterministische Umgebungen gibt. Ja, man würde meinen, ah, so Spielumgebung. Ja, doof an Spielen ist nur, dass es da einen weiteren Spieler gibt, ja, den ich nicht kontrollieren kann. Außer in der Zwickmühle oder sowas, ja, dann kann ich das vielleicht doch. Aber ja, das ist deterministische Umgebungen sind sehr praktisch. Wir sollten darauf hinarbeiten, dass sie das sind, weil das die Sache einfacher macht. Wir sagen, eine Umgebung ist episodisch, wenn man sie unterteilen kann in Episoden, die irgendwie atomar sind, ja, wo jede Episode unabhängig von allen anderen ist. Ja, ist wurscht, was vorher war. Warum ist das gut? Wir können vergessen, was vorher war und können uns ganz auf diese jetzige Episode konzentrieren. Macht die Sache einfacher. Und manchmal haben wir tatsächlich episodische Umgebungen. Ja? Aber sehr häufig spielt die ganze Geschichte eine Rolle. Das ist, was uns die Historiker in der Politik immer sagen, ja? Man braucht sich in Jugoslawien gar nicht zu denken, dass man irgendetwas verstehen könnte, ohne die Schlacht auf dem Amselfeld. Ja, selbst ein Brot kaufen wird dadurch, sagen die Leute, wird dadurch beeinflusst. Typische, sequentielle, also nicht episodische Umgebung. Eine statische Umgebung ist eine, die, in der sich nichts ändert, außer wenn man selber ändert. Ja? Das ist nicht das gleiche wie deterministisch. Deterministisch heißt, dass ich selber bestimmen kann, was da drin passiert, meine Aktion. Statisch, also oder dynamisch besser gesagt, ist, dass das Environment sich von selber weiterentwickelt. Aktienkurse gehen rauf und runter, das Wetter verändert sich und so weiter. Alles ohne, dass ich dazu was tue. Meistens hat man irgendwie so ein bisschen semidynamische Umgebung. Diskrete Umgebungen sind sehr nützlich. Das Typische ist ein Schach- oder Go-Spiel. Ja? Da kommt es wirklich nur darauf an, wie die Spielsteine sitzen. Es ist uns vollkommen egal bei Schach, ob der Bauer so ein bisschen krumm auf dem Feld stehen, das hat für das Spiel keinerlei Bedeutung. Während wenn wir irgendwie einen Roboterarm haben, dann gibt es praktisch einen kontinuierlichen Zustandsraum, in dem dieser Roboterarm sein kann. Ja, das ist die. Wir haben letztlich, wenn wir sagen, also für jeden Punkt irgendwie im Wesentlichen ein R3 und für jeden Winkel irgendwie Intervall von 0 bis 2 Pi. Ja, kontinuierlich hier im mathematischen Sinne, das heißt einfach nicht gequantelt. Ja, wir können keine diskreten Zustände haben. Für Roboterarme stimmt das bei modernen, stimmt das tatsächlich nicht, weil man irgendwie Schrittmotoren hat. die einfach, also die können sich nicht eigentlich kontinuierlich bewegen. Aber davon gibt es so viele, die sind so feinkörnig, die Schrittmotoren, dass man mathematisch das besser als kontinuierlich beschreibt. Und die letzte Dimension, nach der wir uns die Umgebungen beschreiben können, ist, ob man Multiagenten oder Einagenten Umgebungen hat. Ja. Spiele, wenn ich solitär spiele, ist das eine Einagenten-Umgebung. Bei Schach funkt mir immer einer dazwischen. Einagenten-Umgebungen sind natürlich viel einfacher als Multiagenten-Umgebungen. Ja, also Solitär ist eins der Dinge, die sehr einfach sind eigentlich. Ja, wir haben eine observable, deterministische, ja. Richtig. Weil das, was man, also das ist eine gute Frage. Ja, Entschuldigung, danke. Die Frage war, bei Solitär sind doch einige Karten umgedreht. Und da kann ich nicht sehen, was drunter ist. Ja, das ist gerade der Sinn des Spiels. Ja, man kann alle Karten, die aufgedeckt sind, kann man sehen. Das ist und die anderen und das deswegen habe ich das als observabel bezeichnet. Ja, sonst ist es tatsächlich ganz blöd. Also, sonst ist es nicht solitär, sondern irgendetwas anderes. Mau Mau, nein, nicht Mau Mau, aber sonst geht der Witz des Spiels verloren. Aber du siehst tatsächlich alle offenen Karten, siehst du, und man kann sich auch alle Karten, die vorher auf dem Stack waren, merken. Ja, man hat sie mal gesehen. Deterministisch. Ja, wenn ich tatsächlich das Ass von hier nach da lege, dann liegt es auch hinterher da. Episodisch ist es nicht, weil, also je nachdem, wie der Kartenstack ist, muss ich wissen, was da vorher war, ja? Richtig. Alle diese, also nee, die Frage war, wie ist das denn beim Poker? Da sehe ich ja auch nicht in andere Leute Karten idealerweise. Ist das dann auch observable? Alle diese Fragen hängen sehr davon ab, wie ich es genau modelliere, was mein Modell ist. Und davon hängen solche Fragen auch wirklich ab. Ich muss gestehen, ich kenne Poker auch nicht wirklich gut genug, um mir da jetzt blitzartig eine Meinung zu bilden. Diskutieren Sie das mal. Ja? Statisch und diskret und Single Agent in Solitär, ja. Beim Taxi sehen wir nur partiell observabel. Ja? Selbst Sachen, die wir eigentlich wissen sollten. Ja? Wo sind die anderen Autos? Damit ich sie modellieren kann. Da geht's nicht darum, dass andere Autos irgendwie hinter der Ecke versteckt sind. Ja? Das ist nicht der Sinn des Spiels Taxifahren, sondern das ist eigentlich lästig. Ja? Und deswegen würde ich das als nur teilweise observabel sagen. Es ist nicht deterministisch, weil in der realen Welt Dinge ausfallen können. Es ist nicht deterministisch, weil ich auf die Bremse trete und dann sind Blätter auf der Straße, ja, und ist leider bremst es etwas länger. Ja. Episodisch nein, statisch sicherlich nicht, diskret auf gar keinen Fall. Wir bewegen uns im echten Raum. Und Single Agent Taxifahren ist relativ einfach. Ja. Man stelle sich vor, man betreibt irgendwie Flugsicherung oder so etwas. Das kann man natürlich immer machen und das kann man sogar auch immer sicher machen. Man sagt einfach, es darf nur ein Flugzeug auf der ganzen Welt fliegen. Ja, dann ist das mit den Zusammenstößen sofort gelöst. Ja, aber man hat irgendwie Effizienzprobleme. Ja, da stehen die Leute sich die Füße platt an dem Flughafen. Sie werden sehen, dass wir uns zumindest in diesem Semester im Wesentlichen auf der linken Seite, so wie zum Beispiel Solitär oder so etwas, aufhalten werden. Und dass man für richtige Probleme, mit denen man hinterher Geld verdienen kann, wie zum Beispiel bei Uber oder sowas, dass man sich da ganz auf der rechten Seite bewegt. Es ist so, dass die künstliche Intelligenz wesentlich größer ist, als man in 2 Semestern lernen kann. Ja, und das ist auch ein relativ langer Weg von dem, was ich Ihnen erzählen werde hier, zum selbstfahrenden Auto zu kommen. Nichtsdestotrotz sind dies hier, was ich hier erzählen werde, sind die Grundlagen dafür, dass man diese Sachen lernen kann. Und ich hoffe, dass einige von Ihnen in diese Richtung gehen. Ja, ich habe schon vor ein paar Jahren an der Jacobs University eine Vorlesung Künstliche Intelligenz gehalten. Einer meiner Studenten, Raj Ambrosch, der damals, wir hatten so ein Mini-Projekt, wo es darum ging, Kalahar zu spielen. Der hat dann einen automatischen Kalahar-Spieler gebaut und stellte sich dann heraus, dass es auch eine Weltmeisterschaft gab und die hat dann auch gewonnen. War ich sehr beeindruckt. Der hat mich jetzt vor 3 Jahren oder sowas angerufen und eine Mail geschrieben und hat gesagt, ist jetzt gerade in Indien bei einer großen Firma und seine Aufgabe war es, in 3 Jahren Indiens erstes selbstfahrendes Auto zu entwickeln. Hat irgendwie 60 Ingenieure gekriegt und ich habe dann gefragt, wahrscheinlich kriege ich jetzt erstmal keine E-Mails von dir, weil du was zu tun hast. Und dann meinte er, ja, in drei Jahren kriegst du wieder eine E-Mail und die erwarte ich jetzt möglichst bald, um mal zu gucken, wie das mit seinem Auto geworden ist. Ja, das ist so ungefähr was man noch zusätzlich lernen muss. Ja, 5 Jahre hinterher und dann kann man irgendwie mit einem selbstfahrenden Auto anfangen. Gut. So, wir haben noch 10 Minuten. Ja, Frage. Die da. Welches ist es? Bei StarTech. Oh. Das stimmt wunderbar, wenn man zwischen mit with und out Frage ist da ein Fehler bei static. Und da steht, if the environment can change without an action. Das muss without an action heißen, ohne blank. Das ist auch ganz falsch, ja, Entschuldigung. Ja, es ist genau verkehrt. Statisch ist es, wenn es sich nicht ändert, ohne dass ich es ändere. Okay, dankeschön. Ich hoffe, jemand schreibt mir eine E-Mail. Sonst muss Dennis das notieren, das ist noch besser. Ja, gut, dankeschön. Okay, jetzt wissen wir was über Umgebungen. Das nächste, was wir wollen, ist klassifizieren, was man denn in solchen Umgebungen für Agenten bauen kann. Ja, manche Umgebungen und Performance Measures machen es einfach. Da kommen wir mit einfachen Agenten durch. Und manchmal müssen wir kompliziertere Agenten machen. Und wir werden uns im Wesentlichen 5 Arten von Agenten angucken. Einfache Reflexagenten, modellbasierte Reflexagenten, Agenten mit Zielen und Agenten mit einer Nützlichkeitsfunktion. Und jetzt kann man die alle noch lernend machen. Wir hatten ja über Autonomie nachgedacht. Und das sind die Typen, die man so im Hinterkopf haben sollte, wenn wir uns um dann hinterher um die Techniken im Einzelnen kümmern. Okay? Nochmal zurück erinnern. Ein Agent wird immer bestimmt durch seine Agentenarchitektur. Agentenarchitektur ist jetzt in diesem Fall eine dieser fünf. Natürlich gibt es da noch viele, viele kleine Verästelungen und Designentscheidungen, die man zu treffen hat. Aber das sind so die größten Architekturen, die man sich so vorstellt. Und natürlich dann ein individuelles Agentenprogramm. Das Einfachste, was man sich so vorstellen kann, ist ein einfacher Reflexagent. Ja, man denke Stubenfliege. Ja? Der ist charakterisiert dadurch, dass man im Gegenteil, was wir vorher über die Agentenfunktion gesagt haben, dass die von Sequenzen, also ja, Sequenzen von Sinneseindrücken auf Aktionen geht. Dieser hier guckt sich immer nur den letzten Weltzustand an, so ein Reflex, und reagiert darauf. Ja, die gesamte Historie wird außer Acht gelassen. Das klingt ja auch schon für so eine Stubenfliege oder ähnliches, von ähnlicher Bauart, das klingt ja auch ganz vernünftig, weil die sich an so viel gar nicht erinnern können. Ja, einfach zu wenig Speicherkapazität. Also wir haben eigentlich eine Agentenfunktion, die im Wesentlichen für jedes Perzept, für jeden Sinneseindruck eine Aktion macht. Wie gesagt, es kann auch eine Nicht-Aktion sein. Ja? Gut. Sehr einfach, ja, wir haben den Agenten hier. Die Sensoren zeigen mir, wie die Welt, in welchem Zustand die Welt ist. Ja, ich sitze an der Wand. Und da kommt eine Fliegenklatsche auf mich zu. Und dann gibt es Regeln. Wenn Wand und Fliegenklatsche, dann schnell weg. Ja? Bemerkenswert an dieser Regel ist, dass es wirklich nur um den Weltzustand geht. Und ich aus jedem Weltzustand eine Aktion ableiten kann. Okay? Und die Aktuatoren sagen dann jetzt mal schnell Flügel schlagen und so. Relativ einfach. Im Vergleich zu unserem Staubsaugeragenten, wo es ja diese ganzen Folgen von Sinneseindrücken gibt und für jede von denen muss ich irgendeine Aktion haben, bin ich hier beschränkt auf den letzten Sinneseindruck. Und der kann mir dann, daraus kann ich was ableiten. Das heißt einfach nur, die anderen Sinneseindrücke gibt es schon noch, aber die werde ich überhaupt nicht in Betracht ziehen. Ja? Das funktioniert ganz gut für eine Stubenfliege. Ja, was sind so Sachen, die man damit nicht machen kann? Ah ja, genau. Und man kann das sehr einfach programmieren, ja, man hat irgendwie so einen persistenten Satz von Regeln, ja, das ist immer eine Bedingung und eine Aktion. Und was man macht, ist, dass man einfach einen neuen Zustand sich ausrechnet, der ist gerade, dass man die Sensoren interpretiert, ja, bin ich wirklich auf der Wand oder sitze ich auf dem Boden, und dann kann man den Zustand der Welt gegen irgendwie die Vorbedingung einer Regel matchen und dann kann man sich angucken, was brauche ich, was sagt mir diese Regel denn, was ich machen sollte, was ist die rechte Seite, und dann mache ich die Aktion, ja, und wenn ich dann hier in diesem Kästchen, da läuft das, also diese beiden Kästchen hier zusammen sind die sind die Maschine, die wir hier gerade gesehen haben. Diese Condition Action Rules hier, das ist dieser Satz von Regeln, die ich haben muss. Und dann geht es direkt an die Aktuatoren weiter und ich interagiere mit der Umgebung. Ja? Das Problem dabei ist, dass solche einfachen Reflexagenten wirklich nur auf den Zustand der Welt reagieren können. Nicht auf etwaige Veränderungen. Ja? Wenn man sich jetzt zum Beispiel Bremslichter beim Auto, stellen wir uns mal wieder das Taxi vor. Bremslichter beim Auto sind etwas, wo es auf die Veränderung ankommt. Ja? Also, stimmt nicht ganz, aber wenn Sie sich angucken, ganz normal, wenn Sie fahren nachts, dann gibt es da ein Rücklicht und dann bremst Mensch irgendjemand und dann leuchtet das Bremslicht typischerweise hell auf. Da wir nicht wissen, eine Helligkeit erwarten sollen, können wir durch einen einzigen Sinneseindruck nicht rauskriegen, ob das ein Bremslicht ist oder ein normales Rücklicht. Wie gesagt, das stimmt nicht ganz. Das hat man jetzt geändert. Jetzt gibt es überall diese mittigen Bremslichter, die, wenn nicht gebremst wird, aus sind. Über diese mittigen Bremslichter können wir natürlich rauskriegen, ob gebremst wird oder nicht. Aber wenn das mal kaputt ist oder irgendwie verdeckt, was weiß ich, jemand hat seinen Christbaum oben aufs Auto geschnallt oder so etwas, dann hat man als Reflexagent ein Problem. Man weiß nicht, ob man bremsen soll. Ja. Selbe Problem ist, wenn ich nur partiell observierbare Umgebungen habe, ja, also wenn es Sachen gibt, die ich nicht sehen kann, dann komme ich auch als Reflexagent in ein Problem. Ja, zum Beispiel, man stellte sich den Staubsaugeragenten vor, der plötzlich dessen Sensor für in welchem Raum er ist, kaputt ist. Ja. Was macht er? Manchmal muss er halt, um erfolgreich zu sein, in den anderen Raum wechseln. Ja, wenn er in Raum B ist, muss er nach links, und wenn er in Raum A ist, muss er nach rechts. Wenn er das aber nicht mehr weiß, könnte es zu Schleifen kommen. Ja? Wo er immer sagt, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, gehe ich nach links. Das ist wunderbar, wenn man in Raum B ist. Das ist Mist, wenn man in Raum A ist. Ja? Denn dann versucht man immer von links und so weiter. Ja? Das heißt, man kommt da in Schwierigkeiten. Für gewisse Umgebungen sind einfache Reflexagenten gut. Für gewisse andere Umgebungen sind sie nicht rational. Okay, deswegen wird es noch andere, kompliziertere Agenten geben. Und dies hier sind so die Probleme, in die man rauscht, wenn man einfache Reflexagenten baut. Man muss wissen, als Designer von Agenten, ob man damit durchkommt. Und das hängt wiederum sehr stark von der Umgebung ab und sehr stark vom Performance-Maß. Gut, und damit möchte ich für heute schließen. Wir sehen uns am Freitag und gucken uns dann weitere Agenten an. Gut, see you then.